Schon eine ganze Reihe von Jahren her, da bin ich an meinem freien Montag auf den Gedanken gekommen, einem meiner Söhne, aus datenschutzrechtlichen Gründen konkretisiere ich das mal nicht genauer, einem von meinen Söhnen einen Besuch in der Schule abzustatten, in der großen Pause, genau. Er war damals noch in der Grundschule, ich meine so zweite Klasse vielleicht. Und ich kam an, stieg aus dem Auto und nahm bald schon Blickkontakt auf mit meinem Sohn. Er entdeckte mich und ich war überaus willkommen. Ich wurde sehr freudig begrüßt und da kamen auch gleich ein paar Klassenkameraden und die freuten sich auch ganz maßlos. Es wurde mir ein wenig unheimlich, dass ich gekommen war. Und diese kleine Gruppe von hüpfenden Hobbits, die bat mich dann, zu einer bestimmten Baumgruppe auf dem Pausenhof zu kommen, der offenbar irgendwie sowas wie einen Rückzugsort darstellte. Und dann, während ich mit diesen Jungs gehe, mit meinem Sohn, sehe ich ein paar andere Jungs, die mit verkniffenen Blicken wegrennen. Und auf einmal wird mir klar, was hier eigentlich passiert und dass ich gegen meinen Willen verwickelt werde in eine epische Schlacht. Und dass meine Funktion so die dieses Olifanten ungefähr ist. Ich werde als Kriegsgerät über den Schulhof geführt. Genau. Und die bösen Orks, die verschwinden alle aus der Stellung da, keine Ahnung. Ich weiß die Details nicht. Jedenfalls ist es völlig klar, die Kids waren in der Stimmung von Psalm 68, Verse 1 bis 5. Wenn du für mich bist, wer kann gegen uns sein? Für den Chormeister ein Psalm Davids, ein Lied. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut. Die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch verweht, wehst du sie weg. Wie Wachs am Feuer zerfließt, so vergehen die Frevler vor Gottes Angesicht. Die Gerechten aber freuen sich, sie jubeln vor Gott und jauchzen in Freude. Singt für Gott, spielt seinem Namen, erhebt ihn, der durch die Steppe einherfährt. Herr ist sein Name und jubelt vor seinem Angesicht. Wir beten. Wir bitten dich, dass wir angesteckt werden von dieser Freude. Wir bitten dich, dass sich das tiefer in unseren Charakter in unsere ganze Person hineinsetzt, was das bedeutet und was für Konsequenzen das hat. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Amen. Ja, dieser Psalm 68, der gilt in Auslegerkreisen als relativ schwer, als einer der schwierigsten Psalmen. Und ich erspare euch mal die weiteren, ich glaube ungefähr 20, 25 Verse, die noch folgen. Da gibt es also in jedem dritten Satz gibt es da etwas, was wirklich schwer zu verstehen und erklärungsbedürftig ist. Genau. Aber ich habe in der Beschäftigung mit diesem Psalm entdeckt, wenn man eine bestimmte Szene, ein bestimmtes Bild vor Augen hat, dann wird das Ganze verständlicher. Und zwar möchte ich eure Aufmerksamkeit lenken auf diesen ersten Satz, den ich schon in Rot markiert habe. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut. Das hier ist ein Zitat. Das steht fast wörtlich genauso noch an anderer Stelle. Und zwar im vierten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 35. Dort heißt es, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden und die dich hassen, fliehen vor deinem Angesicht. Der einzige Unterschied ist die Person. Also während in unserem Psalmtext von Gott in der dritten Person die Rede ist, Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut, die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Die Begriffe, die Worte, die Verben sind genau dieselben, nur im vierten Buch Mose ist die direkte Anrede, Herr, steh auf. Ansonsten ist das einfach ein wörtliches Zitat in unserem Psalm von genau dieser Stelle. Und hier bekommen wir schon mal etwas vor Augen geführt. Etwas, was uns hilft, diesen Psalm, seine Stimmung zu verstehen, und zwar die Wüstenwanderung. Die meisten von uns erinnern sich, haben schon aus ihrem Bibelwissen vielleicht so hervorgekramt, die Hebräer, dieses Sklavenvolk, die Israeliten aus Ägypten befreit, und dann kam diese 40-jährige Phase der Wüstenwanderung. Sie irrten durch das heutige Sinai-Gebiet, durch das heutige Negev-Gebiet, irrten sie durch die Wüste, so von Wüste Sin nach Wüste Zin nach Wüste Paran. Das ging so ein bisschen im Kreis. 40 Jahre lang, ungefähr eine Generation, durch die Wüste. Und es gab eine ganz bestimmte Art und Weise, wie Gott sein Volk geführt hat. Gott wohnte mitten unter seinem Volk. Man wohnte in Zelten, und Gott hatte auch ein Zelt, so eine Art Camping, Tempel, Stiftshütte genannt im Lutherdeutsch. Und oberhalb dieser Stiftshütte war tagsüber eine Wolke zu sehen, die ist hier angedeutet, und nachts eine Feuersäule. Und mit dieser Wolke und mit dieser Feuersäule hat Gott sein Volk durch die Wüste navigiert. Und diese Stelle, von der wir eben gelesen haben, da geht es um diese Momente, wenn die Wolke sich erhob und klar wurde, wir brechen auf. Dann sagte Mose diesen Satz: Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden, und die dich hassen, fliehen vor deinem Angesicht. Dann ging es los, dann wurde die Stiftshütte zusammengeklappt, dann wurden alle Zelte abgebaut, dann gab es eine sehr geordnete Reihenfolge der 12 Stämme, wie sie sich sortiert haben, und dann folgte das ganze Volk, Mose voran, die Priester mit der Stiftshütte voran, folgten dieser Wolkensäule. Vor ein paar Wochen war ich in der Nähe. Genau. Das ist in der Negev-Wüste. Und ich habe natürlich auch ständig darüber nachgedacht, kann ich mir das vorstellen, dass hier so dieses Volk Israel unterwegs war? Und ich finde, man kann sich das sehr gut vorstellen. Also da sind immer wieder diese sehr schroffen Felsnasen, 50, 100, 200 Meter hoch. Und dann aber so immer wieder große Ebenen. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass man auch mit einem großen Volk da unterwegs sein kann. Es gibt immer wieder riesige Ebenen, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich dort das Volk gelagert hat. Hier habt ihr so eine Ebene. Genau, wir sind da auch ein bisschen durch die Wüste gewandert, auf den Spuren des Volkes Israel, kleine Wüstenwanderung. Und ihr ahnt vielleicht schon da hinten ein bestimmtes ganz besonderes Zelt, das seht ihr hier nochmal. Es gibt dort eine Nachbildung im Maßstab 1:1 dieser Stiftshütte, dieses Camping-Tempels, seht ihr genau links im Bild. So eine Einfriedung ringsum und dann dieses Zelt. Und das müsst ihr euch denken, die Wolkensäule bzw. die Feuersäule oberhalb der hinteren Hälfte dieses Zeltes. In der hinteren Hälfte, das war der allerheiligste Raum, wo Gott wohnte, wo Gott gegenwärtig war unter seinem Volk, und oberhalb diese Manifestation, dieser sichtbare Ausdruck der Gegenwart des unsichtbaren Gottes, diese Wolken und diese Feuersäule. Wenn wir uns mal genauer anschauen, worüber lagerte sich diese Wolkensäule, dann kommen wir auf den Gegenstand, um den es in Psalm 68 eigentlich geht, obwohl er mit keinem Wort erwähnt wird. Also es ist schon manchmal spannend, finde ich, wenn man die Bibel liest. Manchmal ist das ein bisschen wie Sudoku. 2, 4, 6, 8. Wir finden immer wieder in der Bibel Aufzählungen, Gedankengänge, und dann bricht es plötzlich ab. Und damit es uns umso lauter im Kopf klingelt, wird es eben weggelassen, damit wir in Gedanken das zu Ende führen können. Und der eigentliche Gegenstand, um den es geht und warum in Psalm 68 unter Anleitung von David derart die Party tobt, ist dieser Gegenstand, die sogenannte Bundeslade. Ich habe ein paar Priester gebeten, mal die Bundeslade reinzutragen. Die können sich schon mal langsam in Bewegung setzen und das heilige Artefakt reinholen. Jean-Michel und Paul, ich glaube, sie sind schon in den Startlöchern. Sehr schön. Genau. Also, Es geht im Folgenden eigentlich hauptsächlich um diese sogenannte Lade, Bundeslade, oder in der Bibel wird sie häufig einfach als Lade bezeichnet. Ne? Hier an dieser Stelle wird der Zusammenhang klar. In Rot seht ihr die Worte, die im Psalm 68 zitiert werden. Im Psalm 68 wird nicht die Lade erwähnt, aber die wird hier erwähnt. Hier kommt es zur Sprache, worum es dabei eigentlich ging, wenn dieser Satz ausgesprochen wurde. Dass Gott sich in Bewegung setzt und dass er sein Volk weiterführt. Und dabei ist auch zur Zeit David ganz konkret die Lade gemeint, die wir jetzt gleich sehen werden. Sie wird mit großer Vorsicht, wie es sich gehört, jetzt durch den Mittelgang reingetragen. Eigentlich wurde die Lade eher von 4 Priestern getragen. Und die Ekstase und der Jubel und die Freude müssen wir uns jetzt denken. Ah, gut. Ja! So, genau, Vorsicht, der Tisch ist genau abgemessen. Also, ja, wunderbar. Bisschen weiter nach vorne noch, Jean-Michel. Ja, so ist gut. Vielen Dank. Okay, ihr könnt Platz nehmen. Dank auch an dieser Stelle an Helmut Becker, der uns diese Bundeslade im Maßstab 1:2 geschreinert hat. Dankeschön. Genau, also dieser Psalm, um den es hier geht, beziehungsweise die Lade, genau. Es ist gedacht daran, dass König David diese Bundeslade nach Jerusalem hat bringen lassen. Also das ist ungefähr 300, 350 Jahre, nachdem diese Bundeslade bei der Wüstenwanderung gebaut wurde. Genau, die war dann 40 Jahre mit den Israeliten in der Wüste unterwegs. Und dann wurde sie, als das Volk Israel ansässig wurde, sesshaft wurde im Land Kanaan, wurde sie für viele Generationen in einem Heiligtum in Shiloh im Norden Israels untergestellt. Genau. Und David hatte den Gedanken, diese Lade nach Jerusalem zu holen. Und letztlich geht es nicht um diesen Gegenstand. Ja, also der originale Gegenstand könnt ihr euch denken, also einmal sowieso doppelt so groß, aber dann natürlich aus Akazienholz, alles vergoldet mit goldenen Ringen. Und dann auf der Deckelplatte, die natürlich auch mit Gold überzogen war, gab es diese Figur aus 2 Engeln, Cheruben, die einander die Flügel zuwandten. Und an diesem Gegenstand, so erlebte es das Volk Israel, so sah es das Volk Israel, an diesem Gegenstand haftete die unmittelbare Gegenwart Gottes. Oder ich sag's nochmal anders, eine besondere Gegenwart Gottes. Also wir finden in der Bibel den Gedanken irgendwo, dass Gott überall da ist, in allem, was lebt und irgendwie die ganze Schöpfung durchdringt und dass man gar nicht vor ihm wegrennen kann. Aber es gibt daneben noch sehr deutlich den Gedanken einer Verdichtung, einer besonders intensiven Gegenwart Gottes. Und zwar oberhalb dieser Lade. Ja, also diese Wolken- und Feuersäule, die war nicht eigentlich oberhalb der Stiftshütte. Das war nicht das Wesentliche, sondern die Gegenwart Gottes war oberhalb dieses Gegenstandes, oberhalb dieser Lade. Und weil die Lade eben in der Stiftshütte, im hinteren Drittel, im allerheiligsten Bereich untergestellt wurde, deshalb war diese Wolkensäule und Feuersäule oberhalb der Stiftshütte. Ich möchte also mit euch diesen Psalm 68 auslegen, indem ich das Wort betrachte, was nicht vorkommt. Ich weiß, ein bisschen komisch. Aber es geht um die Lade. Es ist völlig klar und wir verstehen den Psalm, wenn wir diese Szene, die in 2. Samuel 6 geschildert wird, wenn wir die vor Augen haben. Der Jubel, die Freude. Ich finde, beim Lesen spürt man das noch so ein bisschen, wenn man diese Szene vor Augen hat. Man spürt diese überschäumende Freude, man fühlt einen Rhythmus und man fühlt dieses Überlegenheitsgefühl. Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein, wie wir es eben im letzten Lied auch gesungen haben. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? So. Vier Gedanken, vier Informationen über die Lade und wir werden sehr schnell merken, dass diese Lade in ganz erheblichem Maße mit dem Pfingstereignis zu tun hat. Ich könnte geradezu sagen, dieser Moment, als die Lade an ihren Ort nach Jerusalem kommt, der Tempel stand noch nicht, trotzdem ist David der Vater des Tempels, er hat die Pläne gemacht, er hat die Baumaterialien rangeschafft, sein Sohn Salomo hat dann den Tempel gebaut und das sollte der Bestimmungsort sein für diese Lade. Wenn es eine Entsprechung im Alten Testament zum Pfingstereignis gibt, dann dieser Moment, als die Lade zu ihrem Bestimmungsort kommt, nach Jerusalem, wo der König residierte und wo der Tempel war. Vier Gedanken dazu. Die Lade war so eine Art Schublade. Es steckte in diesem Gegenstand ein Vektor, eine Bewegung, ein Pfeil, eine Bewegungsenergie. Vorhin fang schon mal an, Herr der Ringe, da geht es um diesen Ring und immer wieder im Film oder auch im Buch taucht dieser Gedanke auf, dass dieser Ring sich seinen Träger sucht, dass er alles andere ist als ein Gegenstand, sondern dass da in diesem Ring ein Wille, eine Bewegung drinsteckt. Und in dieser Lade über die Jahrhunderte, das spürt man, weil die Gegenwart Gottes an dieser Lade haftete, steckte ein Drang, eine Bewegung, ein Schub drin. Vierzig Jahre wurde sie durch die Wüste getragen, 250 Jahre in der Richterzeit ungefähr lagerte sie in Shiloh. Und dann begab sie sich auf so eine Art Irrfahrt, das muss uns im Einzelnen nicht interessieren, aber die Israeliten nahmen sie dann mit in einer Schlacht. Diese Schlacht verloren sie, dann war sie im Besitz der Philister und hat so eine richtige Odyssee mitgebracht und am Ende landete sie wieder in Jerusalem. Ganz eigentümlich. Die Lade hat ein Ziel, es steckt ein Schub, es steckt ein Vektor in dieser Lade. Wenn wir uns jetzt fragen, der Heilige Geist, der an Pfingsten gegeben wurde, die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist, sie kommt nicht in den Tempel, sondern sie kommt in die Jüngergemeinschaft. Sie nimmt Wohnung in den Jüngern. Und wir sehen in diesem Bericht in Apostelgeschichte 2, wie Freude und Kraft und Jubel ausbricht, als der Heilige Geist auf die Jünger kommt. Er kommt in ihr Herz, er kommt in ihr Leben, er erfüllt ihren Körper. Und es passiert etwas mit dem Mund, mit Sprache. Sie fangen an, von Gottes großen Taten zu berichten. Übrigens gibt es Zeugnisse davon, dass die Gegenwart Gottes, die eben für viele Generationen im Tempel war, wenn man so will, diese Wolke lagerte im Tempel, die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes, die war im Tempel über viele Generationen, viele Jahrhunderte. Und es gibt in der Bibel und auch außerhalb der Bibel Hinweise, dass diese Gegenwart Gottes den Tempel vorher, kurz vorher verlassen hatte. Und zwar das erste Indiz, als Jesus am Kreuz starb, wurde dieser Vorhang, der den Bereich mit der Bundeslade abtrennte, der zerriss von oben nach unten. Und wenige Wochen später, eben um das Pfingstfest, gibt es außerbiblische Dokumente, rabbinische Quellen, die sagen, dass in Jerusalem um dieses Pfingstfest Stimmen gehört wurden, in der Nähe des Tempelareals, nämlich lasst uns von hier ausziehen. Total spannend, in jüdisch-rabbinischen Quellen. Und es deckt sich, es passt wie ein Puzzlestück zu dem, was wir im Neuen Testament finden. Der Tempel, der Vorhang im Tempel zerriss, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes verließ den Tempel, um sich einen anderen Wohnort, einen anderen Bestimmungsort zu suchen. Und zwar keinen Wohnort aus Steinen, sondern einen Wohnort aus Fleisch. Paulus bringt es auf den Punkt im 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Im Heiligen Geist steckt immer noch dieser Schub. Über die Generationen breitet sich der Heilige Geist aus in der gesamten Menschheit und er sucht sich einen empfangsbereiten Tempel. Er sucht Wohnungen. So wie die Bundeslade über Jahrhunderte, über Generationen unterwegs war, bis sie an ihrem Zielpunkt war, im Tempel, so ist der Heilige Geist seit seiner Ausgießung in Pfingsten unterwegs und er sucht sich aufnahmebereite Gefäße. Ich spitze es etwas zu. Der Heilige Geist ist immer noch unterwegs, er ist hier und er will bei dir einziehen. Vielleicht hast du schon längst die Erfahrung gemacht, dass der Heilige Geist eingezogen ist in deinem Leben. Vielleicht hast du ihn irgendwie in einem Vorraum, in deinem Heiligtum gelassen, aber noch nicht ins Allerheiligste. Der Heilige Geist will dein Innerstes erfüllen. Er will dich als ganzen Menschen erfüllen. Er will in uns wohnen. Die Lade war eine Schublade und der Heilige Geist hat Schub. Er will zu dir. Zweitens, rund um diese Lade gab es Entladungen. Es steckte Kraft, es steckte Energie in dieser Lade. Und nachdem die Lade an ihrem Bestimmungsort war, gab es eine gigantische Kraftwelle, kann man geschichtlich so sagen. Das Königtum Davids wurde nicht nur etabliert, es wurde nicht nur gefestigt, es expandierte. Das Königtum Israel hat nie wieder eine so große Ausdehnung erfahren wie in dieser Zeit, nachdem die Gegenwart Gottes, die an dieser Lade haftete, in den Tempel gekommen war. Hier ungefähr eine Skizze des davidisch-salomonischen Königreiches. Jetzt so ganz leicht eingezeichnet ungefähr das Staatsgebiet Israels heute. Und dann könnt ihr euch ungefähr denken, ungefähr das Dreifache des Territoriums hatte Israel in dieser Zeit des davidischen Königreiches. Als der Geist Gottes sich den neuen Tempel gesucht hatte, die Gemeinde, die Jünger, die Menschen, begann die Phase massiver Expansion. Die Urgemeinde wuchs und wuchs und wuchs und nach ein paar Generationen war das Römische Reich, obwohl es die Christenheit unerbittlich verfolgte, von innen durchdrungen. Keine 300 Jahre, ungefähr 300 Jahre später war das Römische Reich von dieser neuen Bewegung, von der Bewegung des Heiligen Geistes, von dieser Jesusbewegung durchdrungen. Es war eine Lade der Macht und wer sich mit dem Gott der Lade eingelassen hat und ihn eingeladen hat, der hat von Gott Macht bekommen. Und David hat sich in besonderer Weise an diese Lade gebunden. Und weil er diese Lade hergeschafft hat, wurde seine Herrschaft gefestigt. Diese Lade war beladen. Sie hatte einen Deckel und sie hatte einen Inhalt und es waren vor allen Dingen natürlich die Gebotstafeln darin. Kleiner Einschub, mein Reisebericht. Genau in dem Moment, als ich das Foto geschossen habe von der Stiftshütte und oberhalb der Stiftshütte stand, hat mir mein kleiner Bruder ein Foto auf mein Handy geschickt. Dieses. Technisch gesehen war Mose die erste Person mit einem Tablet und hat Daten aus der Wolke heruntergeladen. Genau. Mein kleiner Bruder hat Affinität, also für Computerei, Programmiererei und so. Genau, also diese Tafeln, ja, hier etwas vereinfacht als Tablet wiedergegeben in dem Spruch, also diese Tafeln, die waren mit den Geboten, die waren dort drin. Die Lade ist beladen mit diesen Tafeln. Und von dem Heiligen Geist wissen wir, er bringt, er schreibt die Gebote Gottes in unser Herz. Gottesfürchtig zu leben, fromm zu sein, hat immer noch so diesen Beigeschmack, dass das eine sehr anstrengende, bisweilen verbissene Veranstaltung ist. Immer kommen da irgendwelche Anweisungen, irgendein Korsett von Geboten, von Vorschriften, du sollst und du sollst nicht von außen. Der neue Bund in seinem Wesen ist überhaupt nicht so. Es geht darum, dass wir nicht erstmal was machen, uns anstrengen, irgendeinem Ideal folgen, sondern es geht darum, dass wir uns weit machen, unser Herz machen und Christus durch seinen Geist in uns wohnen lassen. Und er bringt nicht nur die Gebote mit, das Wissen darum, wie ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht, sondern er bringt auch die Kraft mit. Er schreibt die Gebote in unser Herz. Christoph Blumhardt hat es so ausgedrückt: Gott macht es in dir durch seinen Geist, sodass es aus dir herauskommt wie der Atem, wie etwas, was zutiefst zu dir gehört. Wenn der Geist Gottes Wohnung nimmt in uns, dann bringt er die Information und auch die Kraft, das Wollen und das Vollbringen. Und es wird erkennbar sein als ein Leben unter den Geboten Gottes, obwohl es zutiefst ein Leben von innen heraus ist. Verladen, schließlich. Die Lade, selbstverständlich, hatte Tragestangen. Hier. Es hat aber etwas total Spannendes auf sich mit diesen Tragestangen. Es gab da in dem vierten Buch Mose gab es viel Anweisungen darüber, wie das heilige Zelt, die heiligen Geräte, wie die transportiert werden durften. Und viele Gegenstände durften auf Ochsenkarren transportiert werden, um sich das Ganze natürlich zu erleichtern in der Wüstenwanderung. Diese Lade durfte nicht, ausdrücklich nicht, auf einen Karren verladen werden. Diese Lade wurde nur auf Schultern von Priestern getragen. David hat hier einen schweren Fehler gemacht. Er hat bei der Überführung dieses Gegenstands, dieser Lade nach Jerusalem zum Tempel, das nicht beachtet und es ist deswegen jemand zu Tode gekommen. Er hat die Lade auf einen Ochsenkarren packen lassen und dann brach man auf, bewegte sich fort und ein Ochse trat daneben oder irgendeine Unebenheit im Boden. Die Bundeslade kam ins Rutschen und jemand wollte sie aufhalten, berührte sie und kam in dem Moment zu Tode. Da war es erstmal völlig vorbei mit der Festfreude darüber, dass die Gegenwart Gottes kommt. Es hat David so verunsichert, dass er diese Lade erstmal wieder untergestellt hat für einige Zeit. Und ich schätze, er wird gebetet haben und ich schätze, Gott hat ihm gesagt, lies mal 4. Buch Mose. Meine Lade soll nicht auf irgendwelchen Vehikeln herumtransportiert werden, sondern meine Gegenwart wird nur von Menschen getragen. Es gibt keine Erleichterung, es gibt keine Tricks, es gibt keine Abkürzung. Dem Heiligen Geist können wir uns nur als ganze Menschen öffnen und zur Verfügung stellen. Er wohnt in uns, das heißt, er nimmt Besitz von uns. Wir können die Kraft des Heiligen Geistes nicht hervorzaubern, nicht benutzen. Er wohnt in seinen Gefäßen und er herrscht. Er zeigt, er sagt, wo es lang geht. Das ist die eine Botschaft in diese Tragestangen. Wir als ganze Menschen, wir werden in Beschlag genommen. Mit dem Heiligen Geist, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Trick, wie wir irgendwie wieder flott werden mit unserem Leben und wie wir, wenn wir erschöpft sind, wir sind mal so ein bisschen fitter wieder werden. sondern die Kraft des Heiligen Geistes, seine unbegrenzten Kräfte, ergibt sie Menschen, die sich ihm ganz hingeben. Und deshalb diese, wir werden gleich einen Moment haben, wo jeder die Möglichkeit hat, den Heiligen Geist einzuladen, persönlich zu kommen. Du sollst wissen, es geht nicht einfach nur um so ein bisschen mehr Power für einen Montagmorgen, sondern es geht darum, dass er mit seiner ganzen Kraft kommen will, aber auch mit seiner Richtung, mit seinem Wollen, mit seinen Plänen. Die zweite Botschaft, die in diesen Tragestangen steckt, also diese Bundeslade wurde dann im Tempel untergestellt. Und ich bin mal viel mit dem Zollstock unterwegs gewesen, habe das alles nachgemessen und nachgerechnet mit dem Taschenrechner. Und ich habe festgestellt, dass die Art und Weise, wie diese Bundeslade im Allerheiligsten untergestellt war, dass die Stangen drin blieben. Ja? Eigentlich die Bundeslade war an ihr Ziel gekommen, aber die Tragestangen, die blieben drin. Und das konnte man daran sehen. Und jeder Priester, der in den Tempel reinkam, konnte das sehen an Wölbungen im Vorhang. Ja? Man denkt im ersten Moment an einen Pfusch am Bau, aber das kann beim Heiligtum irgendwie schlecht angehen. Da war dieser Vorhang, der das Allerheiligste abtrennte. Stellt euch vor, so ein Bühnenbereich, das Allerheiligste, Vorhang hängt hier. Die Bundeslade steht in dieser Ausrichtung und die Stangen sind so lang, dass sie sichtbar sind als Wölbungen im Vorhang. Und ich glaube, dass es kein Pfusch am Bau war, dass nicht der Vorhang irgendwie aus Versehen 10 cm in die falsche Richtung da angebracht wurde, sondern ich glaube, die Priester, alle, die aus und eingingen im Heiligtum, sie sollten sehen, die Tragestangen stecken immer noch in der Lade. Die Gegenwart Gottes ist aufbruchsbereit. Und die Gegenwart Gottes ist nicht auf ewig untergestellt, sondern irgendwann wird sie ausgehen in die ganze Welt. Und dieser Moment war an Pfingsten gekommen. Ich bin der Überzeugung, wenn der Heilige Geist in einem Menschen wohnt, dann hat er auch Tragestangen. Und der Heilige Geist, er ist uns nicht gegeben für uns selbst. Er ist uns nicht gegeben für unsere Privatfäden, für unsere Schulhofschlachten, für unsere Nachbarschaftsstreitigkeiten, für unseren Stress auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht das auch. Aber der Heilige Geist in uns, er will raus. Er will raus in eine blutende Welt zu blutenden Menschen. Er will raus. Er will nicht weg. Wenn irgend möglich, will er nicht weg von uns. Wenn irgend möglich, will er nicht weg von seiner Gemeinde. Wenn irgend möglich, will er nicht weg von seinen Gefäßen, von seinen Menschen. Aber ich glaube, dass diese Tragestangen so etwas sind wie eine Mahnung, die uns sagen, die uns immer wieder fragen, bist du bereit mitzugehen? Mauerst du dich ein, da wo du lebst, da wo du sitzt? Mauerst du dich auf Standpunkten ein? Freust du dich an deinem Überlegenheitsgefühl im Gott? Ich bin gut, die Welt ist schlecht. Wie gut, dass Gott immer auf meiner Seite ist. Züchtest du, pflegst du irgendwie ein Überlegenheitsgefühl? Ja, wir sehen das in diesem Psalm 68 und ich finde dieses Überlegenheitsgefühl, diesen Überschwang, ich finde ihn auf der einen Seite schön. Natürlich, es gibt nichts Besseres zu wissen, als dass Gott auf unserer Seite ist. Aber dieses Überlegenheitsgefühl hat auch eine Gefahr. Was ist, wenn dieser Gott sagt, schön, ich freue mich über euren Festzug wegen meiner Gegenwart, aber es geht jetzt weiter. Es wird aufgebrochen. Es geht auf zu neuen Ufern. Jesus hat es immer wieder gesagt, folgt mir nach. Jesus ist einmal auf dem See Genezareth unterwegs gewesen, davon zeige ich jetzt keine Bilder. Und er sagt seinen Jüngern, wir müssen jetzt darüber. Und darüber, das heißt in ein heidnisches Gebiet, in das berüchtigte Zehn-Städte-Gebiet. Das war so ein Gebiet mit einem richtigen Wirkreflex für damalige Juden. Das war ein unreines Land. Jesus sagt, wir müssen darüber. Was ist, wenn der Heilige Geist in dir sagt, wir müssen darüber? Wir müssen zu diesen oder zu den anderen Menschen, zu merkwürdigen Figuren. Wir müssen raus, wir müssen vorwärts. Wir können nicht da bleiben, wo wir sind. Deshalb steckt für mich in diese Tragestangen eine Mahnung, so wie die Priester im Tempel immer wieder diese Wölbungen sahen und vielleicht mal darüber gebrütet haben, wird die Gegenwart Gottes immer hier bleiben? wird sie irgendwann ausziehen? Zu Pfingsten war es soweit. Der Vorhang zerriss, die Herrlichkeit Gottes zog aus in die ganze Welt. Gott will zu allen Menschen. Gott will zu allen Menschen. Wenn wir das vergessen und wenn uns das genügt, dass er zu uns gekommen ist, dann wird sich möglicherweise seine Gegenwart in uns verflüchtigen. Deshalb, wenn ich jetzt dir euch die Frage stelle, willst du, wollen wir den Heiligen Geist einladen? Dann sollten wir das in dem Bewusstsein tun, wir werden wahrscheinlich nicht da stehen oder sitzen bleiben, wo wir im Leben im Moment sind. Und es stellt sich an uns diese Frage, bist du bereit, mit mir zu gehen? Bist du bereit, dich von mir drängen, von mir treiben zu lassen? Paulus sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bin fest davon überzeugt, der Heilige Geist ist seit Pfingsten da, er ist ausgegossen. Und der Heilige Geist, er will zu uns kommen. Er will seine Gemeinde besuchen. Er sucht seinen Tempel. In ihm steckt diese Schubkraft zu den Menschen hin. Du bist ein Mensch, er will zu dir, er will in dir wohnen. Und wenn er schon in dir wohnt, dann will er vielleicht noch mehr in dir wohnen, noch andere Räume einnehmen. Vielleicht ist dein Leben wie eine zugestellte Garage, in die kein neues Auto rein kann. Vielleicht musst du dein Leben räumen, Platz schaffen, damit der Heilige Geist reinkommen kann. Aber ich lade euch jetzt ganz einfach ein. Wer mag, kann dazu die Hände vor sich ausstrecken als körperliches Zeichen dafür. Ich bin empfangsbereit. Und dann lade ich euch ein. Wir wollen einfach einige Minuten in Stille und Erwartung vor Gott verharren. Und an diesem Pfingsttag wollen wir ihn bitten, in seinem Geist zu uns zu kommen, in uns Wohnung zu nehmen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das Beispiel Davids, wir danken dir für das Beispiel der Lade. Herr, wir danken dir für diese überschäumende Festfreude, Herr. Ich kann den Beat irgendwie spüren, wenn ich diesen Psalm lese. Dieser Tanz, dieser Jubel darüber, dass du kommst, Herr. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Größeres, als wenn du kommst, wenn du uns besuchst. Wenn das nicht einfach nur so ein Allgemeinplatz ist, Gott ist immer und überall da, sondern wenn sich deine Gegenwart durch deinen Geist verdichtet, über einer Versammlung in einer Gemeinde, wenn du dich lagerst mit deiner Herrlichkeit über einem Menschen. Wir bitten dich, komm, besuch uns. Und wir bitten dich, schaff dir Platz in unseren Herzen, in unserem Leben. Unser Leben ist so voll, wir sind so übersättigt. Unser Leben ist so voll mit Terminen. Unser Leben ist so voll mit Gütern, die es zu verwalten gibt. Unser Leben ist so voll mit Handys, mit Computer, mit Hobbys, mit Besitz. Wir bitten dich, wir laden dich ein. Komm, schaff dir Platz in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir wollen ein, zwei Minuten ganz stille verharren und jeder darf im Stillen den Heiligen Geist einladen zu kommen.